Wenn wir haben die letzten Wochen, ja, Monate haben wir ein Thema gehabt. Wer kann sich noch an das Thema erinnern, das sie da so durch die Predigten gezogen hat? Na gut, ist kein Test, wir sind nicht in der Schule. In Österreich oder Oberösterreich mindestens sind ja jetzt Ferien, also ganz relaxed. Bitte? Gebet, ja, also vor 2 Wochen kann ich mich noch gut erinnern, hast du gepredigt. Markus, das ist schon mal gut, du kannst dich noch an das Thema erinnern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Und letzte Woche war auch das Thema Gebet. Ich denke, aus dem Johannesevangelium müsste das gewesen sein. Wenn ihr an das Thema Gebet denkt, welche Personen fallen euch denn dann ein? Jesus, genau. Johannes 17, Jesus, das war die Predigt von letzter Woche. Wer noch? David, ja, genau. Mir fällt der Gideon ein, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Da war ein interessantes Gebetsanliegen, das da zur Sprache gekommen ist, nämlich, wie erkenne ich den Willen Gottes und in welcher Haltung komme ich überhaupt zu Gott. Das war sehr, sehr spannend, weil ich glaube, jeder von uns kennt Gideon und da sind sicher wichtige Dinge für mich drin gewesen. Noch, wer noch? Paulus, ja genau, das ist ganz klassisch. Diese sind mir auch eingefallen. Bei Gebet habe ich überhaupt nicht an den Jakob gedacht. Und so hat es mir besonders gefreut, dass ich mich durch den Andreas, der einige Texte ausgesucht hat, inspirieren lassen habe, über den Jakob ein bisschen nachzulesen und wie denn bei ihm, was wir bei ihm so über das Thema Gebet lernen können. Das war sehr, sehr spannend, weil viele Punkte in meinem Leben, und ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist schon, denkt jeder, der hier sitzt, dass ihr das erlebt habt, wenn ihr was lest in der Bibel, dann gibt es Situationen, Parallelen, Dinge, wo uns Gott anspricht. Und das ist gut so, weil die Bibel ist ein lebendiges Wort und es wird uns verändern. Ich möchte uns einladen, 1. Mose 32 aufzuschlagen, die die Bibel haben. Ansonsten werde ich es natürlich vorlesen nach der Luther-Übersetzung von 2017. 1. Mose 32 und ich lese ab Vers 23 bis zum Vers 33. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sag doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte. Wow. Ich finde das einen coolen Text. Vor allem in Bezug auf Gebet. Den Text habe ich noch nie in Bezug auf Gebet angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das getan habt. Andreas, du bestimmt da oben. Er sitzt oben und übersetzt für die, die sich fragen, was macht er da oben? Und darum möchte ich mal schauen, wer war denn der Jakob? In welcher Situation befand er sich? Weil ich denke, das hat viel zu sagen, wenn wir auch rundherum ein bisschen schauen. So wie du heute Morgen in einer ganz speziellen Situation bist. In deinem Lebensalter. Einige Männer sind jetzt alleine verantwortlich für die Family, weil die Frauen auf Frauenfreizeit sind. Aber vielleicht, und ich bin ganz sicher, dass das eine Auswirkung hat auf das, wie wir Dinge hören, wie wir Dinge verstehen, in welcher Situation wir sind, in welcher Lebenssituation. Wer war der Jakob? Wir haben ihn in Erinnerung, denke ich, die meisten von uns, als netten Jungen, der einen Zwillingsbruder hatte, den Esau. Und es war damals schon von Geburt an, schon im Mutterleib, lesen wir in der Bibel, hat es da Streitigkeiten gegeben. Und dann auch, wie er geboren wurde, hat er irgendwie sie bei dem Esau, bei seinem Bruder, bei dem Erstgeborenen festgehalten. Und später dann flieht er auch, weil er hat sie den Erstgeburtssegen auch mit Hilfe seiner Mutter und einem Linsengericht beschafft. Und er flieht dann, ist weg von zu Hause und ist bei seinem Onkel, dem Laban, und der hat sehr, sehr schöne Töchter. Vor allem die Rahel, die gefällt ihm sehr, sehr gut. Und er möchte sie zur Frau. Und der Laban, irgendwie scheint dieses bisschen Hinterlistige, bisschen besonders Schlaue in der Familie zu liegen. Der Laban sagt, ja, du kannst bei mir bleiben und bleibst 7 Jahre, dann kriegst du die Rahel. 7 Jahre. 7 Jahre ist ja so, wenn man auf eine Frau wartet, glaube ich, kann ganz eine lange Zeit sein. Denk da an meinen Lieblingssohn und du da vorne, Eckmar, an deine Lieblingstochter, die warten jetzt aufeinander. Kennen sie, glaube ich, noch nicht ganz 7 Jahre. Aber der Jakob ist dort beim Laban und dient dort 7 Jahre. Und wir lesen in der Bibel, die Zeit ist ihm so schnell vergangen, als wäre es praktisch das Jahr ein Tag, weil er so verliebt, so verknallt, würden wir sagen, war. Also das hat mich fasziniert. 7 Jahre ist der da gewesen beim Laban und jeder Tag. So muss das wahrscheinlich in jungen Jahren bei mir und der Josephine auch gewesen sein. Mittlerweile ist schon ein Vierteljahrhundert vergangen, der Zeit der Ehe. Und der Laban geht dann her, viele kennen die Geschichte, die Hochzeit ist da und Riesenfreude und der Laban jubelt ihm die Lea unter, nämlich die sicher auch nett war, aber in die er nicht so verliebt war. Und der Jakob sagt ihm dann, du Laban, also was tust du mir an? Ja, Laban sagt, es ist nicht üblich, dass man zuerst die jüngere Tochter, nämlich das wäre die Rahel, verheiratet und dann die ältere. Also kriegst du die Rahel, aber kein Problem, bleibst du 7 Jahre, weitere 7 Jahre, dann kriegst du auch die Rahel. Und er bleibt dort nochmal 7 Jahre und dann kriegt er die Rahel. Und später auch geht es um das Vieh. Er bleibt dann noch weitere 6 Jahre, das heißt insgesamt 20 Jahre beim Laban. Und dann macht er sich auf die Reise und geht von dem Laban weg. Er hat eine ganze Menge an Vieh und so weiter. Der Laban sagt, das gehört alles mir. Der Jakob sagt, ihr habt da gedient und so weiter. Auf jeden Fall ist er dann auf dieser Reise. Und in dem Kapitel 32, weil da war noch was in seiner Vergangenheit. Den Esau, den hat er lange schon nicht mehr gesehen, seinen Bruder, seinen Zwillingsbruder. Und er hat ihn betrogen. Und in der Situation bereitet er sich vor, nämlich mit seinen 11 Söhnen, es gibt auch noch eine Tochter, die Dinah, die kommt dann später ins Spiel, dem Esau zu begegnen. Und er macht es auch, er bereitet sie gut vor, er hat eine ganze Menge Vieh, eine Riesenfamilie auch, sind auch kleine Kinder dabei. Und er sagt, ja, ich werde ihm eine ordentliche Gabe schicken, dem Esau. Und es war tatsächlich eine ganze Menge. Ich lese nochmal aus Kapitel 32, dann auch diese Situation, wo er dem Esau entgegenkommt. Er schickt zuerst Boten vor. Und die Boten, Kapitel 32, Abvers 7, kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Wow, 400 Mann. Und der Jakob hat sich gefürchtet, sehr gefürchtet und es ist ihm bange geworden. Und er hat seine ganzen Leute, inklusive dem ganzen Vieh, Schafe und Rinder, Kamele in 2 Lager kommt. Und so nach dem Motto, wenn er 1 angreift, dann bleibt noch das andere über. Und da betet er übrigens auch. Weiter sprach Jakob in Kapitel 32, Vers 10, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir 2 Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mutter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Also Jakob betet ganz innig. Es geht um sein Leben. Er weiß nicht, ob er diese Begegnung mit dem Esau verkraften wird. Er bittet um Rettung. Und er bereitet sich vor, dass mindestens die Hälfte vielleicht davonkommt. Und hier steht auch, damit wir ein bisschen Vorstellung haben, ab Vers 14 kann man das nachlesen, wie viel das war. Nämlich, was er für seinen Bruder vorbereitet hat. Ein Geschenk für seinen Bruder Esau, ab Vers 15. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen. 40 Kühe, 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel. Eine ganz schöne Herde. Also es gibt ja da Spezialisten, Landwirte unter uns, das ist schon ein bisschen was. Und das war nur die Gabe für seinen Bruder. Also da war er schon ein bisschen mehr. Und die Herde hat er eigentlich vor sich hergetrieben. Und in der Situation, die letzte Nacht davor praktisch, wo er sich diesen Plan überlegt, in der Situation befindet sich der Jakob. Es gab Zusagen, dass von Gott, daran hat er sich erinnert, dass er zahlreich sein wird, dass er wachsen wird. Aber ich bin nicht sicher, ob er das so geglaubt hat. Und er ist dann in der Nacht aufgestanden und letztendlich hat er seine ganze Truppe da vorausgeschickt und er ist alleine zurückgeblieben. Und dann kommt diese total interessante Begegnung. Nämlich, es war auch um ihn, natürlich in der Nacht ist es dunkel. Er hat Schiss gehabt, er hat sie gefürchtet vor der Begegnung mit seinem Bruder. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut, ob es da auch Dinge gibt, wo du dich fürchtest, wo es dunkel ist im Leben. Gerade Dinge in der Verwandtschaft können solche Dinge auch sein. Ich möchte uns einladen, auch wenn du vielleicht nichts fühlst und ich denke, dass der Jakob vielleicht bei diesem Gebet sich nicht besonders geisterfüllt, gefühlt hat dann. Kann man es nicht vorstellen, zumindest lesen wir nichts in unserem Text. Er hat gebetet und es ist zunächst mal, was ist passiert? Nichts ist passiert. Zumindest lesen es wir da nicht. Erst dann später noch dieser komische Kampf. Und es war dunkel in der Nacht bis zur Morgenröte. Das heißt, das hat eine ganze schöne Zeit gedauert. Und er hat gekämpft. In dieser Situation von Angst, Unsicherheit. Und der Gegner hat gesehen, er gewinnt nicht gegen den Jakob. Der lässt nicht locker. Und dann wendet er sein Gegner vom Jakob eine List an. Er schlägt ihm auf das Gelenk. Und dieses Hüftgelenk wird dann ausgerenkt. Und da wird es schon morgen. Und Jakob sagt zu seinem Gegner, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wieder mal im Leben vom Jakob geht es um den Segen. Er möchte gesegnet werden. Er wollte das schon. Das war auch der Grund, warum er letztendlich weg ist und da in der Nacht geht es ihm um den Segen. Er sagt, segne mich. Und da spricht ihn sein Gegner an. wie heißt du? Wie heißt du? Und wir wissen im Hebräischen, es ist nicht einfach ein Name. Der Name hat eine Bedeutung und steht ganz eng in Beziehung mit dem Wesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir uns jetzt vorstellen, Jakob antwortet. Jakob. Und was heißt Jakob? Jakob heißt der Betrüger, der Hinterlistige. Und ich glaube, er hat sich wahrscheinlich erinnert an einiges in seinem Leben, das nicht so gut gelaufen ist. Sein Wesen war wirklich hinterlistig zum Teil. Er hat mit Tricks gearbeitet und auch da, worum geht es ihm in dem Kampf? Er möchte gesegnet werden. Und diese Geschichte hat in mehrererlei Beziehung einfach Bedeutung. Weil Jakob steht auch an der Schwelle zum gelobten Land. Dieser Jakob-Trend ist auch kurz vor dem gelobten Land, das ihm verheißen war, wo er einziehen sollte. Aber an der Stelle wird sie Jakob nochmal klar, was er alles schon mit List, Hinterlist oder eine Bedeutung von dem Namen Jakob ist auch Fersenhalter, erreicht hat. Und es geht ihm hier auch in dieser Begebenheit, geht es ihm zunächst einmal um sich. Er sagt, segne mich. Und wie oft haben wir das schon gebetet, dass Gott uns segnet. Vieles im Leben vom Jakob hat nicht geklappt. So auf Anhieb. Er hat versucht, dem nachzuhelfen. Und auch jetzt, in der Situation, möchte er gesegnet werden. Der Angreifer, sein Gegner, spricht, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und dieser Israel, der Name Israel könnte heißen, Gott kämpft. Und irgendwie erinnert uns das doch auch an Jesus und an das Neue Testament. Weil interessant ist, dass hier sie Gott und Jakob merkt es dann, weil Jakob fragt ihn auch dann, wie heißt du? Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und dann später kapiert Jakob, er hat mit Gott gekämpft. Er hat Gott von Angesicht gesehen. Und doch wurde mein Leben gerettet. Und auch in Jesus kommt Gott als Mensch, macht sie verwundbar. Und auch da in der Begegnung kommt Gott als Mensch und kämpft mit Jakob, macht sich verwundbar. Und letztendlich, durch Jesus, sind wir alle gesegnet worden. Zunächst einmal erkennt aber Jakob wirklich, wer ist, wie er ist. Und erst danach segnet ihn, Gott selbst praktisch in der Begegnung, und gibt ihm einen neuen Namen, eine neue Perspektive: Israel. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und ich finde total interessant, worum bittet Jakob? Er bittet, gesegnet zu werden. Der Segen, wird er aber behaupten, den er bekommen hat, war: Du sollst ein Segen sein, nämlich ein Segen für alle Völker. Und auch das ist etwas, was wir, glaube ich, lernen können. Worum geht's? Und auch da haben wir Parallele zu Jesus. Worum geht's bei Gott? Dass wir Segen empfangen oder dass wir Segen sind? Und wenn wir die Bibel lesen und auch das Leben von Jesus anschauen, er war ein Segen. Ihm ist es nie darum gegangen, was für sich zu empfangen. Und auch die Gaben in der Gemeinde. Wofür sind die? Für die Person? Nein, die Gaben sind dafür da, sie einzusetzen, zu dienen, für andere ein Segen zu sein. Das war etwas, glaube ich, das er dann erst später mehr und mehr begriffen hat. Ob er es da schon kapiert hat, weiß ich nicht. Aber um Segen bitten oder bitten, ein Segen zu sein. Und auch wenn wir uns in dem Jahr wieder Wahlen stellen, dann frage ich mir auch, worum geht's Gott bei Mitarbeitern in der Gemeinde? Da geht's darum, glaube ich, ein Segen für andere zu sein. Und das möchte auch lernen von dieser Geschichte, von dieser Begebenheit. Ich möchte bitten, dass Gott mich segnet, dass er Segen sein kann, oder dass Gott uns segnet als Gemeinde, dass wir ein Segen für andere sind. Und wir wissen, von der Jakobs Family ging ein Segen aus. Und wir wissen auch, da war noch eine ganze Menge vor ihm. Da kam auch die Kuhle, da hinten sitzt der Josef. Auch mit Josef, was da passiert ist. Und es ermutigt mich immer so, dass in der Gemeinde und auch hier in der Bibel, das ist nicht die nette, heile Familie, die am Sonntag am Kaffeetisch sitzt und alle ganz höflich, niemand rülpst, jeder benimmt sie ganz nett, jeder, keiner streitet und so weiter. Na, da ist richtig rund gegangen. Die Bibel ist ganz realistisch und ich möchte auf jeden Fall lernen von der coolen Begebenheit. Vielleicht will der eine oder andere einfach in 1. Mose das nochmal durchlesen. Also, nämlich, was können wir nochmal in Bezug auf Gebet da lernen? Also es war auf jeden Fall sehr entschieden, fokussiert, zielgerichtet. Jakob hat ganz entschieden gebetet hier. Entschlossen auch, und letztendlich war das auch ein Gebet, darum gebeten, um diesen Segen. Denk, noch besser ist es, zu bitten, zu beten, ganz entschlossen, dass wir ein Segen sein können. Und letztendlich auch sehr, sehr demütig. Also ich denke, Jakob ist sehr demütig geworden. Vor allem, wie er da seinen Namen nennen musste. Mein Name ist Betrüger. Vor Gott brauchen wir nichts vormachen und können wir auch gar nicht. Er sieht uns so an, wie wir wirklich sind. Und gerade in dieser Situation, wo Jakob hier ist, können wir lernen, es ist egal, in welcher Situation du in deinem Leben bist, egal wie finster es sein mag oder was auch vielleicht im Verwandtenkreis da ist oder vielleicht ein manch unüberwindbares Hindernis, das wir in der Gemeinde sehen. Ich denke, wir können uns wirklich davon ermutigen lassen, lernen. Es ist keine Begebenheit der schönen Gefühle der heilen Welt, sondern es ist wirklich hart. Weil eins ist klar, Jakob wusste nicht, wie das ausgeht. Wenn wir dann weiterlesen im Kapitel 33, der Esau freut ihm um ein Haus, der herzt ihn. Esau aber in Kapitel 33, Vers 4, Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Also das war wirklich ein freudiges, ein gnädiges Wiedersehen. Und diese Geschichte hat ein Happy End da im Kapitel 33. Aber es gibt viele, viele Situationen im Leben von Jakob, wo das zunächst einmal nicht so war. Und ich muss auch an Situationen in meinem Leben denken, wo ich meine Ziele nicht erreicht habe. Wo man sich dann fragt, ja, soll man überhaupt Ziele setzen? Waren sie zu hoch gesteckt? Jakob hatte ein klares Ziel, auch die Rahel zur Ehefrau zu kriegen. Hat er nach 7 Jahren nicht erreicht. Letztendlich doch. Wir können auch von Jakob diese enorme Ausdauer und Beständigkeit erlernen. Auch wenn was nicht auf Anhieb funktioniert. Wir dürfen, sollen dranbleiben. Auch und gerade im Gebet, bei Angst, Unsicherheit. Irgendwie, glaube ich, könnt ihr über diese Geschichte und über den Jakob noch stundenlang reden oder nachdenken. Mir hat das echt so fasziniert. Ich möchte trotzdem abschließen mit einen Blick etwas in die Zukunft, also zumindest von Jakobs Perspektive aus. Aus dem Kolosserbrief, nämlich Kolosser 2, Vers 3, da steht, dass in Jesus Christus alle Schätze verborgen sind, alle der Weisheit, nämlich Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das sollten wir bei unseren Gebeten beachten. Und betet sehr gerne darum, dass wir ein Segen sind. So schwierig auch die Situation scheint. Im Leben von Jakob wird es wieder Tag. Er kriegt einen neuen Namen, aber auch zu diesem Einnehmen ins gelobte Land war nur ganz, ganz weiter Weg hin. Und er hat nicht gewusst, ob das funktioniert. Sein Lieblingssohn damals, der Josef, kommt ihm abhanden. Sein Herz war dann später neuerlich gebrochen. Und möchte uns wirklich einladen, egal was passiert, ihm zu vertrauen und auch daran festzuhalten. Und trotzdem sie Ziele zu setzen. Ich habe in meinem Leben gemerkt, manches vielleicht so nicht so erreicht in den letzten Jahren, was ich mir gewünscht hätte. Wenn man da, na, soll es überhaupt dann noch so ambitionierte Ziele setzen? Jakob sagt ganz klar, ja. Und wir sollen auch dranbleiben, auch für uns als Gemeinde. Vielleicht, wenn es nicht sofort kommt, Gott wirkt im Verborgenen, Gott wirkt anders, als wir sehen. Er erwartet wirklich, dass wir auf ihn vertrauen und das auch immer wieder in Anspruch nehmen, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Amen. Ich möchte